Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Häusliche Gewalt, ein wichtiges Thema für uns alle, haben wir darüber gesprochen, was häusliche Gewalt überhaupt ist, wer davon betroffen ist und an wen sich Betroffene wenden können. Was aber können wir als Mitmenschen, was können wir als Ärzte, was können Zahnärzte, was Psychotherapeuten und Polizei für Betroffene tun? Die EU hat hierzu einige Projekte gestartet, die unter anderem die Zusammenarbeit von Polizei und medizinischen Einrichtungen verbessern soll. Das neueste Projekt VIPROM, Victim Protection in Medicine, also Opferschutz in der Medizin, bei dem Partner aus Schweden, Österreich, Italien, Griechenland und Deutschland gemeinsam Ansätze erarbeiten, um das Thema auch in den Lehrplänen von Polizei und Gesundheitswesen nachhaltig zu stärken, wird koordiniert von meiner Gesprächspartnerin, Frau Professor Dr. Dr. Bettina Pfleiderer. Frau Professor Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert, war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender am Institut für klinische Radiologie. Liebe Frau Professor Pfleiderer, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Möglichkeit, mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu sprechen heute.
Ja, die meisten Menschen haben ja eines gemeinsam. Dann und wann gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt oder zur Hausärztin, zum Zahnarzt, Zahnärztin, viele auch zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Beschäftigte des medizinischen Sektors treffen daher häufig auf Opfer häuslicher Gewalt. Aber jeder kann in seinem Umfeld damit auch konfrontiert werden. Wie können wir alle den Missbrauch erkennen und den Betroffenen helfen? Liebe Frau Professor Pfleiderer, häusliche Gewalt, was sollte als Mitmenschen unsere Aufmerksamkeit erregen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene, sag ich mal, rote Flaggen. Und diese hängen wie immer natürlich auch vom Alter ab. Also hatten wir ja im letzten Podcast zum Thema schon mal angesprochen, gerade bei Kindern kann es die Vernachlässigung sein, dass man eben merkt, auch vielleicht als Nachbarin oder als Freundin, dass die Kinder nicht adäquat ernährt sind, nicht adäquat angezogen sind für die Temperatur oder eben, wenn man jetzt Zahnarzt oder Zahnärztin wäre, dass die eben sehr viele Löcher in den Zähnen haben, ne? Dass also nicht sorgfältig gekümmert wird. Das ist ein Faktor. Das andere ist, gerade in der Schule oder im Kindergarten, wenn man plötzliche Verhaltensänderungen merkt, ne? Wenn man also feststellt, das gibt zwei Wege oder Möglichkeiten. Das eine ist, es zieht sich ein Kind zurück, es ist ganz verändert, spricht nicht mehr, ist abwesend, kommt zu spät. Ne? Ist also ganz anders, wie es früher war. Das ist ein Hinweis, kann auch ein Hinweis eben auch für Gewalt in der Familie sein, wo das Kind nicht selbst misshandelt wird, aber zu Hause sieht. Das ist ja für das Kind egal. Das ist praktisch auch Opfer, betroffen von häuslicher Gewalt. Und das kann dann so reagieren. Oder eben wird es dann selbst missbraucht, dann ist oft auch so ein Rückzug möglich. Die andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn ein Kind plötzlich aggressiv wird, andere schlägt, Worte benutzt und beschimpft, die man vorher nie gehört hat. Na, auch ganz, würde ich mal sagen, ordinäre Worte, die man weiß, sowas kann ein Kind eigentlich gar nicht selbst schon gehört haben. Und das sind rote Flaggen. Da muss man einfach hellhörig werden. Ich sage immer, alles im Verhalten bei Kindern ist wirklich eine rote Flagge. Oder wenn Jugendliche anfangen, sich selbst zu verletzen, eine Essstörung entwickeln. Das kann auch auf einen Missbrauch in der Kindheit zum Beispiel hindeuten, wo dann plötzlich kommt. Oder eben Erleben von Gewalt in der Familie. Das ist diese Altersgruppe. Bei älteren Menschen ist, wenn man eben rote Flaggen, wenn man jetzt zum Beispiel Pflegedienst ist, wird gepflegt zu Hause, aber man kommt am Tag manchmal vorbei oder einmal pro Woche und plötzlich merkt man, das sind Verletzungen, die man vorher nicht gesehen hat. Blaue Flecken, hat Hinweise, dass immer die Person immer dünner wird, ne? Offensichtlich vielleicht mit Ernährung Probleme gibt. Das ist eine Möglichkeit. Und ja, wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, wenn man so das Gefühl hat, ja, jemand kommt immer wieder, hat immer dauernd Verletzungen, ne? Kann nicht zur Arbeit kommen, weil man schon wieder so, wird dann gesagt, ach, ich bin schon wieder, habe ich nicht aufgepasst und bin schon wieder die Treppe runtergefallen, ne? oder plötzlich auffällig oft irgendwas gebrochen hat, wo man sagt, ach nee, also du weißt ja, wie ich so ungeschickt bin und immer wieder falle ich hin. Ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, es sind so typisch rote Flecken auch übrigens und blaue Flecken, aber ich meinte natürlich Signale. Und ich denke auch, wenn man plötzlich merkt, dass eine Freundin nicht mehr kommt, plötzlich ist sie nicht mehr dabei. Immer gibt's Ausreden, ne? Nee, heute passt's nicht oder ich habe Kopfweh oder nee, heute geht's gar nicht, ich habe schon was anderes vor. Ne? Wenn man merkt, jemand zieht sich plötzlich zurück, ohne dass man einen Anlass hat. Oder wenn man nachfragt, gibt es einen Grund, wieso du nicht mehr kommen möchtest, dass man sagt, nee, alles in Ordnung, hab einfach viel zu tun. Ne? Also das sind auch für mich rote Flaggen, die Rückzug. Oder dass plötzlich der Kontakt ganz aufgegeben wird. Also dass man merkt, es werden keine Telefonate mehr beantwortet, es wird nicht mehr zurückgerufen. Solche Dinge, die sind schon für mich so ein Hinweis.
Ja, und wenn wir jetzt sowas mitbekommen, Sie haben ja gesagt, gerade wenn Freundinnen sich zurückziehen oder solche Dinge, was können wir denn als normale Mitmenschen und Bürger für diese Opfer tun oder für die Betroffenen?
Ja, Betroffene finde ich einfach ein schöneres Wort als Opfer, weil Opfer bedeutet ja immer, dass man in eine bestimmte Rolle gedrängt wird. Ne? Und das finde ich tatsächlich nicht schön, sondern deswegen mag ich den Begriff einfach betroffen viel lieber, weil betroffen heißt ja auch, dass man vielleicht die Chance hat, dass man wieder aus dieser Betroffenheit herauskommen kann. Opfer ist immer sehr, da wird man, wie gesagt, so eine bestimmte Richtung. Also was können wir tun? Also ich würde sagen, bei Freundinnen ist mir total wichtig, dass man den anderen nicht aufgibt oder denjenigen oder diejenige. Also, dass man wirklich immer wieder anruft, dass man mal doch guckt, ob man sie sieht, ne, ob man vielleicht sie zufällig beim Einkaufen trifft, solche Dinge und dann anspricht und sagt, dass man sich Sorgen macht, ne, dass man gemerkt hat, dass plötzlich man sie gar nicht mehr sieht und ne, so Sachen. Ich finde, das kann man ruhig so sagen und kann sagen, du weißt, wenn dir was Angst macht oder wenn es dir nicht gut geht, du kannst immer kommen. Meine Tür ist immer auf. Ne? Also ich glaube, solche Botschaften ist sehr wichtig, dass man sie sagt. Oder dass man sagt, als Arbeitskollege oder Kollegin, dass man merkt, dass, ne, dass die Kollegin oder Kollegin letzter Zeit einfach so vermehrt Verletzungen hat, oft krank ist. Ne? Und dass man sich einfach Sorgen macht. Weil man möchte, dass es ihr oder ihm gut geht und deswegen, dass man dann einfach fragt, ja, ob alles zu Hause irgendwas ist, was vielleicht dazu beitragen könnte, dass man so oft krank wird, ne? Und einfach immer anbieten, dass man da ist und dass man mit einem sprechen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und wie ist das jetzt bei Ärzten und Ärztinnen? Wie sollten die sich verhalten, wenn sie so
ja, ich denke, haben? Ja, ich denke, Ärzte und Ärztinnen haben eine ganz andere Rolle, weil ich bin der Meinung, dass man eigentlich immer fragen sollte. Diese Screening-Fragen finde ich, was wir Screening-Fragen nennen, die finde ich total wichtig, ne? Dass wenn man irgendwie so eine rote Flagge hat und wir als Hausärzte oder Hausärztin, wir haben ja die Chance, vielleicht das auch eher noch zu merken als andere, dass sich was geändert hat, ne? Dass sich Verhaltensänderungen sind oder dass plötzlich vermehrt Krankschreibungen gewollt werden für Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, ne, sowieso so somatoforme Krankheitsbilder, Magen-Darm-Probleme. Ne, wenn man merkt, das war früher nicht und plötzlich kommt das ganz vermehrt vor. Ne? Oder ich merke, ich möchte untersuchen und es wird abgelehnt, weil man möchte vielleicht nicht, dass man entkleidet wird und abgehört wird. Oder dass, wenn man das macht, plötzlich bei Berührungen erstarrt wirkt. Ne? Man sagt, man spürt so die Patientin beispielsweise, die reagiert anders wie früher, wenn ich irgendwie was mache, abklopfe oder ne, abhorche. Das sind für mich schon Alarmzeichen, dass sich was ändert. Oder wenn man das Gefühl hat, die Psyche ändert sich. Ne? Jemand wird plötzlich ganz anders in der Psyche, wird sehr bedrückt, sehr erstarrt im Gesicht. Das sind alles so Indikatoren. Und da kann man das ruhig auch so sagen, dass man sich Sorgen macht und ob zu Hause alles in Ordnung ist, weil man das und das bemerkt hat. Na, und ich finde das wichtig. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn der andere sagt, ist alles in Ordnung. Wichtig ist, dass man die Botschaft als behandelnder Arzt oder Ärztin vermittelt, du bist mir wichtig, ich sehe dich, ich habe was wahrgenommen. Und wichtig ist auch noch, finde ich, dass man dann immer noch am Ende sagt, ja, das ist das, ich, es ist gut, dass es bei Ihnen jetzt offensichtlich gerade alles nicht sehr problematisch ist, aber grundsätzlich möchte ich einfach sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn man zu Hause jenes und dieses fühlt. Na, dann kann man ja immer noch sagen, trotzdem ist es nicht in Ordnung, auch wenn es bei Ihnen jetzt nicht so ist. Das finde ich halt wichtig, weil das durchbricht auf lange Sicht die Normalisierung.
Mhm. Oder auch so, ich glaube Ihnen das jetzt, das ist immer das Allerwichtigste, denke ich, dass man dem Patienten
ja, das muss man immer validieren. Ja.
Auch wenn Sie von irgendwelchen Unfällen berichten, die immer wieder vorkommen, gegen die Tür gelaufen, die Treppe runtergefallen. Ich habe mich an der Kerze verbrannt. Man sieht eindeutig, dass es eine Zigarette war und nicht eine Kerze. All diese Dinge. Ja, ich glaube Ihnen das jetzt. Aber wenn es vielleicht doch eine Zigarette war, dann dürfen Sie jederzeit mit mir darüber reden. Ich bin dafür offen und. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Erstmal annehmen und erstmal zeigen, okay, ich bin für dich da, auch wenn ich merke, du erzählst dir jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was wirklich war.
Und vielleicht ist es dann auch immer wichtig, dass man dann gleichzeitig auch sagt, und Sie wissen ja, ich habe die ärztliche Schweigepflicht.
Genau.
Das ist, ich darf nichts gegen Ihren Willen machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Information, dass man das da in diesem Moment bringt, weil das ist ja, sind ja auch Ängste. Und ich finde es auch sehr gut, dass Sie das jetzt sagen, dass man das validiert im Sinne von, ich glaube das jetzt, so was Sie sagen, weil die Erfahrung zu Hause ist ja immer die, dass das, egal was man sagt, der Täter oder die Täterin einem nicht glaubt und sagt, nein, nein, das ist ja ganz anders und du machst es ja nur weil und es ist alles deine Schuld. Ne? Und wenn man zumindest erlebt, dass einem anderen erstmal so, was man sagt, so akzeptiert, das finde ich eine wichtige Botschaft.
Ja, auch, ich denke auch wichtig, ein Angebot zu machen. Ich bin da, wenn denn doch vielleicht noch was anderes dahinter stecken könnte. Sie können sich dann an mich wenden. Und das mit der Schweigepflicht, danke, dass Sie da nochmal drauf hingewiesen haben. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Wir dürfen ja wirklich nur weitermelden, was der Betroffene möchte. Und dann sind wir natürlich auch da. Aber vielleicht ist auch noch eins wichtig. Wie sehen Sie das denn mit der Dokumentation?
Ja, natürlich ist die Dokumentation wichtig. Also was ich halt schon öfters leider erleben musste, ist Folgendes, dass nach 7 oder 8 Anläufen, ne, weil es wird sehr selten sein, dass eine betroffene Person nach dem ersten Fragen und selbst wenn sie es zugibt, wenn sie sagt, ja, vielleicht zu Hause ist es doch gerade ein bisschen schwierig und ist vielleicht auch mal die Hand ausgerutscht, ne, aber ich bin ja auch selbst schuld, ne. Und auch wenn man dann sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dass sie trotzdem zurückgeht. Ne? Und das kann 7-mal passieren. So ist es eben nun mal. Und da ist es wichtig, dass wir als Arzt oder Ärztin das gut dokumentieren. Das nennen wir gerichtsfest. Und ich habe das eben leider schon oft erlebt, dann oder öfters, dass dann einfach nicht gerichtsfest dokumentiert wurde. Und das bedeutet, wenn man dann doch mal zur Polizei geht, es zum Prozess kommt und man nachweisen möchte, dass das schon eine lange Geschichte hat, ne? Nicht das erste Mal passiert ist, dann geht man in diese Dokumentation und man kann nichts verwenden. Da steht weder drin, wie groß die Wunde war oder der blaue Fleck, ob es verschiedene blaue Flecken gab in verschiedenen Farben, das nennen wir Stadien. Da steht nicht drin, wo es überhaupt war. Ne? Und da gibt es so schöne Bogen, die kann man runterladen. Das ist, Ärztekammern bieten das. Es gibt Informationsportale, da kann man es runterladen. Und wenn man das einfach anhand dieses Bogens macht, dann verpasst man es auch nicht. Also Größe, Lage, Farbe. Und dann ist manchmal auch sehr hilfreich, wenn man noch beschreibt, aber ohne, dass man selbst interpretiert, welchen Eindruck die Patientin oder Patient gemacht hat. Ne? Und ich denke, das sind ganz wichtige Dinge, weil das Ziel ist, dass ein Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin aufgrund ihrer Dokumentation das nachvollziehen kann. Ne? Und sagen kann, das passt nicht zur Erklärung oder es passt zur Erklärung. Und ich denke, da müssen wir auch helfen.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir vielleicht noch mal darauf aufmerksam machen. Wir sind ja normalerweise angehalten, wenn irgendwelche Wunden zu versorgen sind, dass wir da auch Bilder von den Wunden machen. Und genau so kann man natürlich auch muss man natürlich mit den Betroffenen besprechen, dass man da auch Aufnahmen macht. Und wenn es zum Beispiel auch um die Größe des Blutergusses geht oder so, kann man auch ein Lineal daneben legen. Ja. Und dann vielleicht auch bitte hinschreiben, es ist jetzt am Oberschenkel, weil ein Bluterguss am Oberschenkel fotografiert, das weiß man hinterher wirklich nicht mehr, was das ist. Oder im Seitenvergleich was zu fotografieren. Ja, also all diese Dinge, das kann man durchaus machen. Und dann hat man, glaube ich, doch andere Beweise. Ne?
Also wichtig ist mir aber in dem Fall, wenn Sie etwas machen, was Sie sonst nicht machen. Also nehmen wir an, Sie sind jetzt ein Hausarzt oder Hausärztin und würden ein Foto machen und machen das sonst nicht, ne? Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass Sie dann die schriftliche Einverständniserklärung einfordern, also haben, weil, wie gesagt, betroffene Personen gehen ja sehr oft wieder zurück und dann ist es sogar so, dass Sie sagen, nee, da habe ich ja nie eingewilligt zu diesem Bild. Und dann ist es auch nicht verwendbar.
Genau.
Also, am besten sich das schriftlich geben lassen oder wenn auch beispielsweise dann eine betroffene Person dann doch zustimmt, dass sie das weitermelden, zum Beispiel dann zur Polizei oder Dinge zur Verfügung stellen, dann brauchen sie das schriftlich. Ne? Also es ist ganz wichtig, ich würde das immer machen, einfach zum Schutz für sie, dass denn wenn man dann zurückgeht und dann geht es dann doch zur Polizei und plötzlich heißt die, also ich weiß von den Bildern nicht. Ich hatte den Eindruck, das macht man halt so. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass es klar gesagt wird, auch für das Vertrauen. Ne? Ich mache jetzt ein Bild, weil das ist viel aussagekräftiger. Aber wenn Sie nicht möchten, dass es verwendet wird, dann verwende ich das nicht.
Genau.
Sie sind diejenige, die das erlauben muss. Ist ganz wichtig. Also, dass man das sagt, dass es nicht weitergegeben wird ohne Erlaubnis. Aber dass sie die dennoch brauchen, dass sie überhaupt ein Foto machen dürfen. Und ich glaube, wenn man das so kommuniziert, dann hat man zumindest etwas Rechtssicheres in der Hand und sie schützen sich aber als Arzt oder Ärztin auch.
Ich würde auch niemals, wenn der Patient nicht anwesend ist, irgendetwas an die Polizei weitergeben.
Nein, das darf man.
Von der Patient. Nein, auch wenn ich jetzt von dem Patienten, gibt ja immer mal so diese komischen Schweigepflichtentbindungen, da habe ich in solchen Fällen immer den Betroffenen nochmal angerufen und gesagt, passen Sie mal auf, ich habe das bekommen, was soll ich weitergeben? Was möchten Sie? Was soll da reinkommen? Wir haben das und das dokumentiert und. Und nur mit dieser Zustimmung, dann wird eben das weitergegeben, was der Betroffene möchte.
Ja,
das ist,
danke,
glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen,
ja,
für die Betroffenen. Ne?
Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal so erwähnen, weil es hat immer was mit Respekt zu tun. Und,
genau.
Und ich glaube, was diese betroffenen Menschen ganz lange erlebt haben, kein Respekt. Sowohl vor dem eigenen Willen, vor dem eigenen Fühlen. Und, ne, und ich finde, Respekt ist, dass man fragt. Immer. Ne? Oder dass man sagt, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich das und das jetzt mache? Na, und ich glaube, da muss man ganz besonders auch bei Untersuchungen sein, selbst wenn jetzt die betroffene Person ist, beispielsweise, wir sind bei der Gynäkologin oder Gynäkologe. Und Schwangerschaft ist ein Hochrisiko. Ein Hochrisiko, dass bestehende Gewalt eskaliert oder erst auftritt. Das liegt daran, dass von Tätern, und das sind tatsächlich dann Männer oft, dass das ungeborene Kind oder das gerade geboren ist als wie soll ich sagen, ja, eigentlich als Konkurrent gesehen wird, ne? Von der Zuneigung oder die Kontrolle außer Takt gerät, weil plötzlich ein dritter Spieler dabei ist. Und da findet dann eben oft Gewalt statt, auch gegen das ungeborene Kind, Tritte in den Bauch. Und man kann das dann auch sehen als Gynäkologe oder Gynäkologin. Aber trotzdem ist wichtig, gerade wenn man einen Verdacht hat und auch wenn abgelehnt wird, dass es irgendwas gerade Schwieriges zu Hause ist, dass man immer trotzdem fragt, ne? Ist das jetzt für Sie in Ordnung, wenn ich das und das bei der Untersuchung mache? Einfach, um, ja, diesen Respekt nochmal und diese Barrieren nochmal zu akzeptieren.
Ja, Gynäkologe ist ein gutes Stichwort. Und zwar sexualisierte Gewalt,
ja.
Da gilt es ja auch, Beweise zu sichern. Aber gerade bei sexualisierter Gewalt habe ich es immer wieder erlebt, dass die Betroffenen überhaupt noch nicht so weit sind, da eine Anzeige zu erstatten. Selbst wenn es also jetzt auch, sage ich mal, um Vergewaltigungen außerhalb der häuslichen Situation geht, weil das ja oft auch irgendwelche Bekannte und Freunde sind, die da Täter sind. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, da vielleicht Beweise zu archivieren und wie lange hat man dann Zeit, dass diese archiviert werden, bis eine Anzeige dann wirklich stattfinden muss oder auch nicht?
Also erstmal gibt es anonyme Spuren-Kits. Ne? Also ich finde es immer ganz gut, wenn man die erstmal so hat, ne, in der Praxis, wenn man auch jetzt gerade Hausärztin, Hausarzt, aber auch Gynäkologe, Gynäkologin oder auch Ruhigschmerztherapeut, also alle, bei denen auch man damit rechnen kann, dass so etwas zur Sprache kommen kann. Und da finde ich es eben wichtig, dass man die kann man erhalten, das kostet nichts, ne? Und die sind sehr hilfreich, weil da wird genau erklärt, was, wie man zu archivieren hat. Und das ist, halte ich für sehr, sehr wichtig. Glücklich ist der oder diejenige, die in einem Ort leben, in einer Stadt, wo man eine Gewaltschutzopferambulanz hat. In Münster haben wir das beispielsweise, ne? Die sind natürlich, da haben wir die Experten und Expertinnen und die können das dann aufheben. Aber ich würde dann immer schauen, wo gibt's denn sowas in meiner Nähe? Da kann ich das dann abgeben oder mit denen Rücksprache halten. Also ich denke, das würde ich sowieso immer raten, ne? Wenn man jetzt sich niederlässt als Arzt oder Ärztin irgendwo, dass man guckt, wie ist mein Umfeld für das Thema? Ne, gibt es irgendwelche Ansprechstellen, gibt es Nichtregierungsorganisationen, Beratungsstellen, die in diesem Thema arbeiten? Wie komme ich an diese Spuren, Kids? Gibt es eine Gewaltschutzopferambulanz, mit denen ich dann reden kann? Wo kann ich diese Sachen denn aufheben? Was sind die Fristen? Und das hängt auch tatsächlich wieder ab. Es gibt Länder, da wird es nur ein halbes Jahr aufgehoben oder zwei. Bei uns, glaube ich, so 10 Jahre. Es hängt so wirklich ab, aber man muss genau wissen. Und das muss man auch den Betroffenen dann sagen, also ich gebe es nicht weiter, so und so lange kann man das aufheben. Das heißt, wenn sie innerhalb dieses Zeitrahmens sich entscheiden, dass sie das dann zur Anzeige bringen, dann habe ich das noch, aber danach ist diese gesetzliche Aufbewahrungsfrist vorbei. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man es kommuniziert. Und man muss eben auch gucken, wie es vielleicht in seinem Bundesland ist oder wie das da gehandhabt wird. Das ist so eine Hausaufgabe. Ich finde, die sollte man halt leider machen, bevor man sich dann niederlässt. Aber die finde ich eine wichtige Hausaufgabe. Weil jeder Kreis, jede Stadt haben andere Ansprechpartnerinnen, andere Regularien, wie da was gehandhabt wird. Aber ich denke, das halte ich für extremst wichtig.
Ja, denke ich auch. Wir hatten ja dann im Vorhergehenden auch schon mal darüber gesprochen, dass auch Zahnärzte und Zahnärztinnen da hilfreich sein können. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen.
Naja, bei Zahnärztinnen und Zahnärzten gilt natürlich auch die Schweigepflicht. Erstens, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist denen manchmal gar nicht so bewusst, dass sie gar nichts, was ihnen auffällt, sagen müssen. Punkt. Das ist erstmal, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Das Zweite ist, dass die sehen natürlich auch andere Verletzungen. Die sind oft dann mehr auf den Kopf, Halsbereich logischerweise fokussiert und die sind in der Lage, dann doch möglicherweise Strangulationsmarken zu sehen oder alte Verletzungen, wenn sie was röntgen, ne? Weil manchmal macht man das ja, wenn man einen neuen Patient, Patientin hat und die klagen über Schmerzen, dass man doch mal eine Übersichtsaufnahme macht und stellt plötzlich da irgendwelche Risse im Kiefer fest, ne? Wo man dann nachfragen kann und stellt fest, das passt nicht. Oder wir hatten das Thema Vernachlässigung bei Kindern. Wie gesagt, wenn ich Zahnarztin bin und merke, da kommt ein Kind mit ganz viel Karies, also Löcher in den Zähnen. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig bei Zahnärztinnen und Zahnärztinnen, wenn Verletzungen da sind aufgrund von körperlicher Gewalt, geht man nicht mehr zum Hausarzt, zur Hausärztin. Interessanterweise nimmt man aber noch die Termine beim Zahnarzt oder der Zahnärztin wahr. Wahrscheinlich, weil man denkt, die haben sowieso keine Ahnung oder die sind sowieso keine, ne, die kennen sich da nicht aus, denen fällt es nicht auf. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, man kommt dann noch zur Zahnmedizin, zumindest im Sektor. Und ich denke, deswegen ist es extremst wichtig, dass die Zahnärzte und Zahnärzte wissen, das sind die Indikatoren im Gesicht. Oder zum Beispiel auch bei Kindesmissbrauch, es ist jetzt wirklich ein schreckliches Thema, aber ne, es gibt auch so, wenn man zum Beispiel Samen schlucken muss oder Samen im Mund hat als Kind und das ist ja sauer, dann haben die ganz bestimmte Erosion an den Zähnen. Das ist ein richtiger Hinweis und das muss man nur wissen. Also, ne, dass man es nicht nur wahrnimmt und sagt, okay, jetzt müssen wir irgendwas tun, sondern dass man es wahrnimmt als wirklich ein wichtiger Hinweis. Und ja, und deswegen haben wir ja auch in diesem Projekt Vibra ganz spezielle Materialien für die Zahnmedizin entwickelt und zum ersten Mal überhaupt Trainingsmaterialien für die Zahnmedizin mit einem ganz bestimmten Fokus.
Ja, schön, dass Sie Vibrum nochmal erwähnen. Das ist ja Opferschutz in der Medizin und da geht es ja auch um die Koordinierung mit der Polizei. Da könnten Sie uns vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was die Polizei denn jetzt da auch für eine Rolle spielen kann und wie wir da zusammenarbeiten können.
Naja, also erstmal ist es nicht nur mit der Polizei, sondern natürlich auch mit der Sozialarbeit, ne? Ja, das Problem mit der Polizei ist eben dieses, dass leider, und das meine ich aufrichtig, nur 10% aller Fälle überhaupt jemals bei der Polizei landen. Ne? Das bedeutet erstmal, wir sind die Ersthelfer, Helferinnen in diesen Fällen und wir sind die Türöffnerinnen. So. Und das Ziel ist natürlich, dass wir diese Dunkelziffer, also diejenigen, die nicht zur Polizei gehen, erhöhen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir als Arzt oder Ärztin überhaupt wissen, ja, was macht die denn Polizei? Wenn jetzt ein Patient oder eine betroffene Person dahin geht, was sind denn die Maßnahmen? Was tut die Polizei? Und was passiert, wenn ich aber plötzlich bei der Polizei bin und denke, ich möchte aber gar nicht mehr die Anzeige machen? Geht die dann weiter oder nicht? Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und deswegen haben wir ein Modul in dieser Trainingsplattform, die wir entwickelt haben mit Materialien, die erklärt, was passiert, wenn wir wissen, dass es stattfindet und es geht zur Polizei, welche Schritte sind da gemacht. Ne, damit man auch so manchmal ein bisschen Ängste nimmt, denn es ist auch da so, dass wenn man jetzt eine Anzeige macht, man kann die auch wieder zurückziehen. Das passiert ja oft genug und das frustriert ja die Polizei auch. Also wenn es jetzt nicht gerade schwerste Körperverletzung ist, das geht natürlich weiter. Ne? Wenn man jetzt Hinweis hat, jemand wurde praktisch fast erwürgt, stranguliert. Das kann man natürlich, dann läuft es schon weiter. Aber es gibt ja so viele Erstanzeigen, die gehen dann nicht mehr weiter und dann geht's halt auch nicht mehr weiter. Ne? Man muss das schon auch wissen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man so das Vertrauen in die Polizei stärkt und dass man sehr gute, also ich habe gute Ansprechpartner in der Polizei. Es gibt zum Beispiel Opferschutzbeauftragte bei Polizei, das hat jede Polizei. Diese Opferschutzbeauftragten, die sind nur für sowas zuständig. Ne? Die werden dann kontaktiert, die gehen gucken, sammeln Informationen, die sind spezialisierte Fachkräfte. Ne? Muss man ja wissen, wirklich so, dass die Polizei inzwischen das auch, ich finde, auch jetzt deutlich immer verbessert, ne? Indem sie eben solche Opferschutzexperten, Expertinnen haben, die dann eben sich besonders gut auskennen und geschult sind. Und es gibt sogar in der Polizei Nordrhein-Westfalen, was ich sehr interessant fand und hat mir auch sehr gut gefallen, die haben sogar eine Expertin für interkulturelle Kompetenz inzwischen, die eben sich super auskennt, wie sieht es in bestimmten Kulturen aus, welche Ängste sind da, wie müssen wir da gezielter darauf hinarbeiten, damit wir anders wahrgenommen werden. Wie erreichen wir Menschen in diesen speziellen Umtexten? Also ich glaube, wir müssen einfach erstmal Ängste abbauen, Informationen teilen und zu sagen, die Polizei ist in Deutschland jetzt beispielsweise, wenn man vom Flüchtlingshintergrund ausgeht, die helfen. Ne? Also ich denke, das ist das ganz wichtig, dass man auch nochmal auch für sich, das ist leider wieder als Arzt oder Ärztin wieder extra Arbeit. Deswegen unterrichten wir es auch im Medizinstudium seit neuestem. Was macht die Polizei, wenn? Ne? Weil das hilft Menschen. Ne? Wenn die wissen, ich mache das jetzt, dann wird es weiter gemeldet, kommt vielleicht eine Anzeige aufgenommen. Was passiert dann genau? Und ich glaube, diese Ängste oder dass man, wenn es zum Gericht geht, dass es da eine Prozessbegleitung gibt inzwischen. Ne? Dass man da gar nicht alleine ist, sondern dass es jemand gibt, der geht mit einem diesen Weg. Das hat sich schon, finde ich, sehr viel getan. Nur man muss es wissen.
Ja, und es ist natürlich auch manchmal ganz wichtig, gerade wenn es jetzt um wirklich körperliche Gewalt geht, dass es auch, oder überhaupt um Gewalt, dass es Unterlassungsverfügungen gibt. Die man auch über die Polizei erwirken kann, ja.
Ja, also,
dass
sich
Täter und Täterinnen einfach der Wohnung, dass sie verwiesen werden, dass sie sich der nicht mehr nähern dürfen, dass es für Unterbringung gesorgt wird, all diese Dinge, da ist die Polizei oft sehr, sehr hilfreich.
Ich meine, ich sag's mal ein bisschen nicht falsch verstehen, ne? Manchmal ist es fast schon gut, wenn die Polizei gerufen wird. Und da können wir übrigens als Nachbarn oder Nachbarinnen auch was tun. Wenn man da hört, dass Hilfe schreie, man hört wirklich ganz klar, da ist eine schwere Gewalttat nebendran in der Wohnung, dass man die Polizei dann ruft. Und wenn die Polizei dann gerufen ist, dann macht sie das ja sofort. Die Unterlassung, Annäherungsverbot nennt sich das, die untersucht es ohne. Und da ist es so, wenn sie gerufen wird und es sieht einen Hinweis, na, schwere Verletzungen etc., ganz klar, da läuft auch ein Verfahren, ohne dass man sozusagen, ja, dass man das dann meldet. Aber manchmal hilft es eben auch, wenn die Polizei dann gerufen wird, damit man überhaupt mal einen ersten Blick hat. Aber wie gesagt, meistens leider, und da sind wir halt wieder bei dem Thema, man muss mehrere Anläufe machen. Nach 3 Tagen ist das Verbot vorbei oder es wird selbstständig von den betroffenen Personen wieder aufgehoben. Ne? Und dann geht man wieder zurück und nach einer Woche kommt die Polizei wieder. Ne? Und die sind natürlich dann auch extremst frustriert. Ne? Weil sie haben das Gefühl, sie haben jetzt alles versucht. Und da ist, deswegen machen wir auch tatsächlich Ausbildungen für die Polizei, damit sie auch verstehen, was passiert eigentlich in Menschen, die Gewalt erleben. Die sind nicht freien Willen, sondern sind vielleicht gelähmt aus Angst oder weil sie traumatisiert sind oder sind depressiv oder haben solche Hindernisse im Kopf, die können nicht frei entscheiden, brauchen mehr Zeit. Und wenn man das versteht, glaube ich, ist man nicht so schnell frustriert und geduldiger und vielleicht auch respektvoller.
Ja, das ist, denke ich, sicher auch noch was ganz Wichtiges. Ne? Gut, dann darf ich es auch noch mal zusammenfassen. Also, ganz wichtig für uns als Mitmenschen, wir sollten so ein paar Red Flags beachten. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel bei Kindern Vernachlässigung bemerken, also oder ob das jetzt in Schule oder Kindergarten ist oder auch, man sieht ja auch Kinder manchmal von den Nachbarn, die auf einmal sich zurückziehen, die aggressiv werden, die irgendwelche Ausdrücke benutzen, die bei Kindern eigentlich normalerweise nicht unbedingt selbstverständlich sind. Also da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass sie entweder selbst betroffen sind, aber sie können natürlich auch Zeuge sein und deswegen sich auf einmal ändern in ihrem Verhalten. Und dann sind auch die älteren Menschen Vernachlässigung in der Pflege oder auch wenn sie im Pflegeheim sind, wenn man da zu Besuch kommt, dass man auf einmal irgendwelche Verletzungen sieht oder dass sie an Gewicht abnehmen weil sie einfach nicht mehr entsprechend gefüttert werden oder die Zuwendungen bekommen, die sie benötigen. Bei Kollegen, bei Kolleginnen auch mal drauf achten, wenn die sich immer wieder krank melden, weil sie so komische Unfälle haben, weil sie wieder die Treppe runtergefallen, sich was gebrochen haben, weil sie aus anderen Gründen nicht kommen können. Ich denke, wenn jemand ein blaues Auge hat, will er auch nicht zur Arbeit gehen, dann wird er sich aus anderen Gründen krank melden. Also all diese Dinge sollte man vielleicht dann auch so mal ein bisschen im Hintergrund haben und auch bei Freunden, wenn die sich auf einmal zurückziehen, sich nicht mehr melden oder immer nicht mehr mitgehen können, komische Ausreden haben, warum das alles nicht geht, immer wieder mal ansprechen, immer sich mal wieder melden und in einem persönlichen Gespräch auch durchaus sagen, ich mache mir wirklich Sorgen um dich und du kannst jederzeit zu mir kommen, du kannst mir auch alles erzählen, ich werde dich nicht verurteilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist aber auch bei Ärztinnen und Ärzten unheimlich wichtig, den Patienten, wenn man sie sieht in der Praxis mit komischen Verletzungen, wenn man Verhaltensveränderungen bemerkt, wenn man bemerkt, dass sie auf einmal sich nicht mehr untersuchen lassen wollen, dass ihnen die Berührung bei der Untersuchung unangenehm ist und dass man sie durchaus auch mal darauf anspricht, ob es denn irgendwas gibt, ob sie irgendwas berichten möchten, warum das auf einmal so ist, warum sie nicht mehr untersucht werden möchten. Und auch da bitte immer wieder betonen, dass Ärzte haben Schweigepflicht, wir werden nichts weitergeben und auch immer wieder den Patienten versichern, dass man ihnen glaubt, was sie erzählen und dass man erstmal alles genauso aufnimmt, wie sie es sagen. Und das sind wir jetzt bei der Dokumentation. Auch das ist wichtig. Es lohnt sich da auch manchmal wirklich wortwörtlich, das aufzuschreiben, was die Patienten oder was die Betroffenen da erzählt haben. Und auch, wenn Verletzungen da sind, immer wieder fragen, ob man das mit Bildern und am besten unterschreiben lassen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das mit Bildern dokumentiert. Da vielleicht auch dann mal, wenn es um die Größe des Blutergusses geht, ein Lineal daneben legen und auch mal dann unbedingt dazu schreiben, wo der Bluterguss sich befindet, den auch etwas beschreiben, wie er einfach aussieht. Wichtig ist, Patienten sollten zustimmen und wichtig ist auch, dass ganz klar ist, es wird nur weitergegeben, wenn es zu einer Anzeige kommen soll oder wie auch immer, was der Betroffene möchte, dass weitergegeben wird. Ob das jetzt Bilder sind, ob das jetzt sonstige Sachen sind, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Vertrauensverhältnis zum Arzt, das ist einfach das, was an oberster Stelle steht. Auch Zahnärzte und Zahnärztinnen sind wichtig in diesem ganzen Kontext. Viele Patienten, die nicht mehr zum Hausarzt gehen wollen, wenn so etwas passiert sind, halten, warum auch immer, ihre Zahnarzttermine ein. Und Kieferfrakturen sind häufige Verletzungen bei häuslicher Gewalt. Auch das sieht man dann, wenn man zum Beispiel ein Röntgenbild macht, um einfach mal Zahnstatus und zu begutachten, was da so los ist. Aber auch andere Verletzungen im Kopf-Hals-Bereich sehen Zahnärzte häufig. Wir hatten schon darüber gesprochen, die Vernachlässigung bei Kindern mit Karies und vielen Löchern schon in den Milchzähnen. Auch das ist ein Hinweis auf Vernachlässigung. Und auch die Zahnärzte haben Schweigepflicht und können erstmal ganz beruhigt, kann man mit den Zahnärzten erstmal darüber sprechen. Und auch die werden nichts weitergeben, wenn das nicht gewollt ist. Polizei und Sozialarbeit spielt auch eine ganz große Rolle. Sie hatten ja gesagt, nur 10% aller Fälle landen bei der Polizei. Das ist doch sehr, sehr wenig. Und die haben natürlich auch Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, um die Betroffenen zu schützen, sei es mit ein Verbot der Kontaktaufnahme und was auch immer da für Möglichkeiten bestehen. Ja, das ist ganz schön viel und ich denke, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber damit sind wir jetzt für heute erstmal am Ende. Das war der Podcast Häusliche Gewalt. Wie können wir Betroffenen helfen? Liebe Frau Professor Pfleiderer, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, darüber mit Ihnen zu reden.
Ja, es gibt noch viele Themen, über die wir berichten werden und deshalb für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig. Unser Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.